Echt BRK. Stimmen aus 63486. Hier ist der Thorsten.
Und hier ist die Sandra. Schön, dass ihr uns hört.
Was haben der Hof des englischen Könighauses, die Beton-Dynastie Dückerhoff aus Wiesbaden und der nette Mann uns gegenüber wohl irgendwie miteinander zu tun, Thorsten?
Nicht zu vergessen die Stadt Bruchköbel. Ja, also die greifen alle auf das exzellente Know-how dieses jungen Herrn zu. Und er hat sich jetzt auch mittlerweile einen Europa, wenn nicht sogar weltweit, einen guten Ruf mit seiner Expertise erarbeitet. Und es hat ihm schon jede Menge Ehrungen beschert. Und in der Welt Wahrnehmung, ja, von natürlich von der Person, aber auch von der Stadt Bruchköbel. Und jetzt sagen wir herzlich willkommen unserem Tausendsasser, der Mann, der niemals schläft. Herzlich willkommen im Podcast Echt BRK.
Entschuldigung.
Alles gut, BRK heißt das Ding. Ne? Rainer Ochs, hallo.
Ja, hallo. Schön, dass ich dabei sein darf, dass die Wahl auch auf mich gefallen ist. Ist mir schon eine besondere Ehre, mal so ein bisschen aus meinem Leben hier der Allgemeinheit Geheimnisse preiszugeben.
Ja, dann starten wir doch mal gleich mit unseren Eingangsfragen, die ich natürlich parat habe. Ich lebe in Bruchköbel, weil...
Ich lebe in Bruchköbel, weil es ein schönes kleines Städtchen ist. Ich bin ja ein bisschen auch dem Ländlichen verbunden. Ich habe ja eine kleine Landwirtschaft noch. Lebe sehr gerne hier. Wir sind ein modernes Städtchen mit vielen Angeboten. Und jeder kennt jeden. Das ist das Know-how hier. Das ist das, was es lebenswert macht.
Das stimmt.
Man wird erkannt, du gehst durchs Ort und jeder grüßt dich. Ist schon eine tolle Sache.
Das stimmt. Denke ich an Bruchköbel, dann denke ich an
Heimat, Grünflächen. Hier bin ich aufgewachsen. Hier habe ich meine Jugend verbracht. Ja.
Bruchköbel ist toll, weil?
Gute Frage. Bruchköbel ist toll. Ja, wir haben eigentlich, wir können für jeden oder für die meisten was bieten. Gerade ich bin ein bisschen auf dem sportlichen Sektor auch unterwegs. Wir haben gute Sportanlagen, tolle Sportanlagen. Wir haben viele schöne Kindergärten. Wir haben Geschäfte, die leider der Reihe nach ein wenig weniger werden. Das ist ein Trend, der auch in anderen Städten stark zu sehen ist. Wir waren jetzt gerade im Urlaub, da sterben auch tatsächlich in Bayern Innenstädte aus. Das könnte hier noch ein bisschen besser werden. Aber ja, es ist leider nicht zu ändern. Der Trend geht dahin. Es geht alles nur noch übers Handy. Merkt man ja überall. Ist ein bisschen schade, geht vielleicht ein wenig Flair verloren.
Ja, der Zahn der Zeit.
Ja.
In Bruchköbel fehlt in deinen Augen.
In Bruchköbel fehlt. Mir jetzt direkt könnte ich jetzt gar nicht sagen, dass ich was vermisse. Ja, so ein bisschen mehr Geschäfte, wie wir sie früher hatten, das fehlt einem schon mal. Man bedenkt ja, dass wir in meiner Jugend in Bruchköbel 7 Tankstellen hatten und keine Ahnung, wie viele kleine Geschäfte, Edeka-Märkte und sowas. Das war so ein bisschen heimelig. Es neigt dazu, ein wenig anonym zu werden. Das ist aber, glaube ich, auch der Lage geschuldet, dass wir nah an Frankfurt leben, sehr viele Leute doch hier wohnen und sich wenig zeigen im Ort drinnen. Das ist leider so. Also da fehlt mir so ein bisschen mehr diese dörfliche Gemeinschaft, was man, wie man jetzt sagen muss, auch in Niederisikam ein bisschen mehr findet. Ne? Etwas kleiner, da gibt es noch mehr eine dörfliche Gemeinschaft. Hier in Bruchköbel, das leidet halt einfach unter der Menge der Menschen, die hier tatsächlich jetzt leben. Ne?
Verglichen mit früher, ja. Wir wollen uns jetzt nicht mit Frankfurt vergleichen, aber
es
kommt immer darauf an, woher man drauf schaut.
Es ist tatsächlich so, ja. Es sind sehr viele, die jetzt hier zugezogen sind. Ist ja schön und die ziehen ja nicht vergeblich hierher, sondern die haben ja auch was dran gefunden an unserem Ort.
Jetzt stell dir mal vor, du stehst auf einem Fest im Bruchköbel, einem der vielen Feste, und du sollst dich da Menschen vorstellen. Wie stellst du dich ihnen vor?
Relativ neutral eigentlich. Da bin ich Profi genug, muss ich sagen. Mein Name ist Rainer Ochs, ich bin selbstständiger Handwerker, bin in Bruchköbel geboren, bin in Bruchköbel aufgewachsen. Je nachdem, welche Festivität es jetzt ist, morgen Abend ist es beispielsweise der Neujahrsempfang des Marketing- und Gewerbevereins. Da muss man sich nicht stark vorstellen, da kennt einem ja schon jeder. Und auch wenn es der Weihnachtsmarkt ist, da rücke ich meine Person gar nicht so stark in den Vordergrund. Weil
ja, aber stell dir mal vor, entschuldige, wenn ich dich unterbreche, Stell mal vor, du stehst jemandem gegenüber, der dich nicht kennt.
Das ist,
und der sagt, wer bist dann da?
Das ist gar nicht so einfach, um es mal so zu sagen. Ich bin da immer so ein bisschen bescheiden drin, rücke mich nicht unbedingt immer so in den Vordergrund mit meinen Leistungen, was ich so gemacht und gebracht habe. Wird jetzt hier heute Abend noch ein bisschen abendfüllend werden, aber das soll ja auch mal so sein. Aber ja, wie stelle ich mich vor? Ja, ich bin geboren 1968, bin leider verwitwet, habe eine Tochter, betreibe eine Firma, seit in der dritten Generation, mittlerweile jetzt die vierte, meine Tochter ist ja mit drin, kleiner Handwerksbetrieb. Ich bin einer, der gerne sieht, was er mit seinen beiden Händen abends fertiggebracht hat.
Und wie ich gerade rechnerisch feststellte, das Küken in der Runde.
Naja, ich glaube, das gibt sich da nicht mehr viel.
Ich weiß auch, wer der Älteste ist.
Ja. Es ist selten, dass ich jetzt momentan der Jüngste bin.
Sind zwar zu ein paar Tage, aber ist egal. Ja, ne?
Kommt vor. Ich weiß, der Thorsten ist älter wie ich.
Ja, ja.
Auch als ich.
Jetzt habe ich nicht mitgezählt. Bist du schon fertig mit den Eingangsfragen?
Ja.
Oh, das geht so schnell. Das geht so schnell. Jetzt hast du aber gerade was gesagt. Das Unternehmen Ochs, ja, die Araltankstelle. Also ich glaube, dass jeder, also einmal im Leben habe ich gesagt, naja, fährt ja wohl jeder dran vorbei, das ist Quatsch. Also ich glaube, ich fahre, wenn es gut läuft, 5-mal am Tag oder 10-mal, ich muss ja auch raus und wieder rein. Und da ist eigentlich die Einflugschneise immer die Hauptstraße und dann fahre ich am Unternehmen Ochs vorbei. Und ich könnte mir vorstellen, dass viele Menschen dran vorbeifahren und gar nicht wissen, dass der Rainer Ochs, der hier doch der Tausendsasser ist und viele, viele Gesichter und viele, viele Aufgaben übernommen hat in Bruchköbel, der Mann hinter dem Unternehmen ist. So, würdest du uns mal, gerade hast du eben schon angefangen, ja, das Unternehmen vorzustellen, aber würdest du uns mal einen kurzen Abriss geben über die Geschichte von der Tankstelle?
Ja, ja, gerne.
Und wie du da reingerutscht bist, natürlich als Ochs ist das schon ganz klar, wenn man da reinrutscht, ne?
Ja, mein Großvater, mein Opa, der Namensgeber der Firma, der Emil Ochs, hat 1945 gegenüber, wo jetzt dieser Taekwondo-Club drin ist, früher die Irmgard Kolb ihr Geschäft drin hatte, da war eine kleine Garage, da hat mein Opa angefangen und hat Autos repariert. In direkter Nachbarschaft zum Hildebrand, der quasi vorne an dem ersten Geschäft, wo jetzt der Immobilienmakler Wettstein drin ist, da war ja mal eine kleine Tankstelle. Und dann ergab sich die Chance, dass er gegenüber das Haus, wo jetzt die Firma haben, das hat er gekauft und hat das weiter angebaut. Ja, leider ist mein Großvater 1978 im Dezember verstorben. Da war ich gerade 10,5 Jahre alt. Wir hatten ja anfangs noch eine Tankstelle mit Bedienung. Da war ich ja als kleiner Bub immer dabei. Öl auffüllen, tanken, immer die Luft prüfen und sowas. Da hat man sich immer so ein bisschen ein kleines Taschengeld verdient. Das war ein netter Job und auch sowas, was ich vorhin schon angedeutet habe. Man hatte immer Kontakt zu den Leuten, die da kamen. Und es gab etliche Kunden, die uns über die ganze Zeit bis zu den letzten Tagen, jetzt teilweise auch verstorben schon, immer treu geblieben sind. Da hatte jeder so seine Macke und wir hatten eine Kundin, die hat früher immer für 5 Mark getankt und das hat die gemacht bis zu ihrem letzten Ende. Dann hat sie halt für 10 Euro getankt, weil sich die Preise auch ein bisschen angehoben haben. Aber das war eine Verbundenheit. Ja, da ist mein Opa gestorben und mein Vater und mein Petter, also der Helmut Ochs, das war Vaters Bruder. Die beiden haben die Firma dann übernommen, waren ja auch schon früher mit drinnen. Lief dann erst noch auf den Namen von meiner Oma. Und dann haben wir das 1974 einmal umgebaut, hatten wir das kleine Häuschen vorne dran. Und 1995 kam dann jetzt der letzte große Umbau, den habe ich ja schon gemacht, mit begleitet. Auch ein Novum. Wir konnten quasi eine Tankstelle komplett neu bauen auf dem Gelände, wo sie jetzt steht, und die alte bis zum letzten Tag parallel dazu betreiben. Also wir hatten keinen Ausfall. War ein klein bisschen eine logistische Herausforderung, aber wir waren eine der wenigen Tankstellen in Deutschland, die das auf einem Gelände hingebracht haben, quasi verlustfrei die Kundschaft bedienen zu können. War eine aufwendige Sache, war ein tolles Erlebnis, also das auch alles so mit zu begleiten. Ja, und ich bin im Unternehmen seit 1992, war bis dahin, habe Kfz-Mechaniker gelernt in Hanau bei der Firma Bummersheim, war da auch eine Zeit lang danach noch beschäftigt. Dann kam die Bundeswehrzeit 1990, da habe ich geheiratet, war dann bei der Bundeswehr 1992 und danach Meisterschule 90 geheiratet, 90 bei der Bundeswehr, 92 Meisterschule, so war es richtig. Und dann bin ich zu Hause in die Firma eingestiegen und seitdem bin ich da auch in leitende Funktion und jetzt Geschäftsführer, Inhaber dieser. Mittlerweile sind es 88 Jahre, ne? Wenn ich richtig gerechnet habe, ja.
Ja, wenn du das sagst, ich habe jetzt nicht
mitgerechnet. 45 ja. Haben wir angefangen, ja.
Ja, ja.
Okay. Sind bald 88 Jahre.
Ja, ich kann mich noch ganz gut an das alte Gebäude erinnern, ja, wo dein Opa noch gesessen hat. Also da war ich dann auch mit meiner Großtante halt entsprechend immer beim Tanken. Da war auch irgendwie noch so ein Schrankenwärterhäuschen.
Ja, genau, das Eichmannshäuschen, vielleicht hieß das früher.
Ja, das war noch eine andere Zeit und damals hat man so als Tankwart, das war ja ein ehrenwerter Beruf seiner Zeit, ja, so sein Geld dazu verdient. Ne?
Ja.
Ja. Ja, so, und dann hast du in unserem Vorgespräch hast du ja gesagt, dass du bei der Bundeswehr da relativ eine steile Karriere hingelegt hast. Ja. So gerade die Grundausbildung im Schnelldurchlauf entsprechend absolviert, um dann gleich die nächsten Nachkömmlinge gleich auszubilden. Ja,
ja, ich war aufgrund meiner Vorbelastung, da ich ja früher schon viel zu Hause mitgearbeitet habe, also gibt sehr, sehr viele Bilder meiner Kindheit und Jugendzeit, wo ich tatsächlich mittags aus der Schule bin oder aus dem Kindergarten und bin wieder in die Firma. Habe schon ganz früh mit Werkzeug rumhantiert und habe mich da auch eingebracht. Es kam mir zugute, hatte während meiner Lehrzeit schon einen so guten Job, dass ich quasi im dritten Lehrjahr, in dem ich selbst noch war, schon einen Lehrling hatte. Mhm. Parallel zur Ausbildung und mein erster richtiger Lehrling war der, wie heißt er? Oliver Birnbaum, der Chef vom Autohaus Hellmann jetzt in Hanau. Wir haben heute noch einen super Kontakt, toller Mensch. Und jetzt habe ich den Faden verloren, wo waren wir?
Dass du dann auch bei der Bundeswehr...
Ach so, bei der Bundeswehr, genau. Da kam mir
danke fürs Faden aufheben.
Da kam mir die, ja, so passt jetzt manchmal.
Ich bin ja ein Listenmensch.
Da kam mir die Erfahrung als quasi Ausbilder schon zugute und ich war nicht unbedingt derjenige, der dorthin wollte in diesen Laden, aber ich war schon 22, wie ich da einrücken musste. Und dann ging es darum, wir hatten eine grüne Ausbildung, ich war in Baunatal, eine ganz, ganz kleine Kaserne, sehr familiär auch.
Entschuldige, dass ich zwischenfrage.
Baunatal.
Was ist denn bei der Bundeswehr eine grüne Ausbildung?
Wir wurden als Kfz-Mechaniker wurde ich einberufen, gab es eine militärische Ausbildung, grüne Ausbildung und dann gab es die technische Ausbildung.
Ah, okay.
Gut. Waren jeweils 6 Wochen und eine Grundausbildung vorher, da lernst du marschieren und wie die ganzen Rangzeichen und sowas heißen, wenn man sich benehmen
was muss, was man anziehen müssen,
kann,
ja.
Anziehen kann und anziehen muss. Das war bei der Bundeswehr halt so einfach alles geregelt. Hatte ich ein bisschen Probleme mit. Aber ja, dann ist der Ausbilder ausgefallen und der nächste Ausbilder und der nächste Ausbilder und dann sollte die Gruppe aufgeteilt werden und dann habe ich gesagt, boah, gefällt mir aber nicht so. Dann bin ich zum Leutnant, habe gesagt, ich würde mich der Sache annehmen, ich traue mir das zu, ich habe das schon gemacht, ich bräuchte nur die Unterlagen, ich würde die Gruppe zum Ende führen, damit die wenigstens ihre Prüfung machen können. Und sagte, ja, wenn ich mir das zutraue und so, sag ich, ja, mache ich und dann habe ich einen Arbeitsplatz bekommen, direkt unter seinem Zimmer, dass er mich den ganzen Tag beobachten konnte. Das habe ich so gut gemacht, dass die grüne Ausbildung relativ beschnitten war für mich. Ich musste also keine 3 Tage draußen nächtigen und sowas. Ich habe eine 24-Stunden-Übung mitgemacht und eine Schießübung. Und der Rest war mir erspart, weil ich dann schon die nächste Gruppe hatte und habe die dort quasi ausgebildet im technischen Bereich. Dann ging das große Kämpfen los und wer geht mit wem? Mein ehemaliger Chef wollte mich mitnehmen, der neue Chef wollte mich da behalten. Und dann war es so, dass ich ein Jahr war erster Wehrdienstleistender mit erster Jahrgang mit 12 Monaten, war ich in Baunatal Ausbilder, Hilfsausbilder auf dem Zettel. Aber ich war tatsächlich alleinig für 16 Mann zuständig.
Ja, Verantwortung übernehmen ist dein Ding.
Genau.
Das, ja, und Leute ausbilden, ne? Mit jungen Menschen zusammenarbeiten. Ja. Ja.
Das hat sehr viel Spaß gemacht, hat mir auch sehr viel Erfahrung gebracht. Also kamen ja aus, waren teilweise Ältere, teilweise Jüngere und du erlebst da Dinge, wo du, wenn du das einem erzählst, das glaubt dir keiner. Ne? Da waren tatsächlich junge Leute dabei, volljährig, die noch nie von zu Hause weggeschlafen haben. Ja? Also die sind da weinend über den Gang gelaufen und haben nach ihren Eltern gerufen und sowas. Und da wirst du schon mit Sachen konfrontiert, die stimmen dich nachdenklich. Dann denkst du, okay, das haben wir auf dem Land gar nicht gekannt. Wenn die Eltern fort sind, hast du da geschlafen oder bis dahin oder da. Das war, da konnten so viele auch gar nicht schwimmen zum damaligen Zeitpunkt schon. Das ist unglaublich.
Mhm. Unvorstellbar.
Ja, also, aber halt Leute, die aus großen Städten kamen, ne? Gerade Ballungsgebiet, Dortmund, Schalke, sowas da oben, Ruhrpott.
Das sind nicht nur wir Leute aus Westfalen.
Ja, doch
schon. Es gibt auch Doofe in Hessen.
Ja, aber da waren nicht so viele Herren.
Die konnten, reißen Sie sich jetzt mal zusammen, Frau Karel.
Entschuldigung.
Ja. Die konnten alle schwimmen aus Hessen.
Genau. Hast du dir denn auch Schwimmen beigebracht?
Ich war dann tatsächlich, ja.
Was denn noch alles?
Also du bist dann schon mit deren Fehlern, will ich nicht sagen, mit deren Lücken bist du gut umgegangen und hast sie gefördert.
Ja, ich war ja dadurch
gefördert, ja.
Dass ich auch bei der
fördern und fordern.
Dass ich bei der Feuerwehr war, ich war auch beim Rotkreuz früher schon, habe ich mich engagiert, war ich Mitglied und hatte da auch schon so einen Rettungsschwimmer mal gemacht. Und dann warst du natürlich auch zum Schwimmen eingeteilt. Das war mal so eine abwechslungsreiche Sache, was du einmal die Woche musstest ja Sport machen. Ich habe noch zwei Bundeswehrkollegen, wir treffen uns tatsächlich seit 1990 mindestens einmal im Jahr.
Mhm.
Das ist der Markus und der Yoshi. Das ist eine tolle Truppe. Wir drei sind auch unsere Frauen, kommen sehr gut miteinander aus. Und mit einmal im Jahr müssen wir uns da treffen und über die alten Veteranenzeiten mal sprechen. Haben wir so eine WhatsApp-Gruppe, die heißt tatsächlich Kriegsveteranen.
Oh mein Gott.
Ich finde das immer total spannend. Ja. Also ich meine, jetzt warst du 12 Monate bei der Bundeswehr, aber ich glaube, die Geschichten, die man sich dazu erzählen hat, die reichen für mehrere Jahre. Also wären wir mehrere Jahre bei der Bundeswehr gewesen,
ja,
oder?
Ja, tatsächlich. Also es war wirklich, war eine sehr familiäre Kaserne. Wie gesagt, die zweitkleinste in ganz Deutschland. Wir waren nur etwas größer, weil wir eine Aschenbahn hatten von 400 Metern. Einzige war, es war grausam, wenn du morgens aufgewacht bist, dann hast dieses VW-Emblem über dem Baunatthaler Werk direkt bei dir ins Fenster schauen sehen. Für mich, der ja mit dem Ford-Oval auf die Welt gekommen ist, war das schon echt, das war eine Belastung. Also das war schon nicht schön, aber gab kein anderes Zimmer.
Ja gut, aber dafür hast du eine tolle Aufgabe gehabt, ja. Eine ungewöhnliche Aufgabe für jemanden, der ganz frisch zur Bundeswehr einberufen wird, dann gleich Verantwortung übernehmen, junge Leute anleiten und so weiter und so fort. Also gute Sache, ja.
Ja.
Jo.
Jo. Das. Sandra, guck auf deine Liste, du bist dran.
Ich bin dran, ja.
Nee, ich.
Du bist dran, ja.
Nee, mach du ruhig erstmal.
Ja, das ist so der Schnellabriss gewesen. Wir haben uns hier ein kleines Skript hingelegt, dass wir das nicht alles vergessen, was wir im Vorfeld alles besprochen haben. Ja, über das erste Schrauben haben wir gesprochen, die Bundeswehr, Werdegang, Ausbildung, Bombersheim und so weiter und so fort. Dann bist du in den Betrieb hinein, da bist du jetzt viele, viele Jahre auch engagiert und machst da eine ganze Menge. Und was mir halt dann so aufgefallen ist im Vorgespräch, ist auch, dass deine Mitarbeiter oder eure Mitarbeiter ja sehr lange bei euch sind. Das ist dir auch wichtig. Ja, und mittlerweile ist ja deine Tochter auch im Unternehmen drin. Ja, und dass du dass du auf deine Mitarbeiter achtest und förderst, forderst und dann halt darauf aufbauend ein schönes Vertrauensverhältnis entwickelt hast, ja?
Ja, Kontinuität ist sowas, was ist Kontinuität und dauerhafte Beziehung, das steht bei mir ganz weit oben an, ja.
Mhm.
Beispielsweise meine spätere Frau, mit der ich ja 28 Jahre verheiratet war, wir waren seit dem Kindergartenalter zusammen. Also von daher, wir waren nun mal während der Lehrzeit mal so 3 Jahre, wo wir uns nicht gesehen haben, aber wir hatten tatsächlich quasi unser ganzes Leben miteinander verbracht.
Euch hat man auch immer schon früh miteinander gesehen.
Das stimmt. Ja, das stimmt. Da war mal eine kurze Auszeit zwischendurch. Das passiert halt mal. Aber ansonsten waren wir, kommt aus einem sehr großen Freundeskreis heraus. Ja, mein Mitarbeiter, der Markus, ist jetzt über 30 Jahre bei mir. Auch das ist eine tolle Sache. Wir sind quasi wie Brüder. Wir kennen unsere familiären Verhältnisse und Problemchen. Wir sind ja den ganzen Tag zusammen. Ne?
Mhm.
Mein Altgeselle, der Werner Kempel, der war 47 Jahre bei uns, bevor er in den Ruhestand ging.
Mhm.
Auch das war sehr lange.
Der wollte wahrscheinlich gar nicht gehen, ne?
Nee, der hatte tatsächlich einen Herzinfarkt,
okay.
Und hat einen Schrittmacher bekommen und dann war er also vom Alter her ist er, glaube ich, ein Jahr oder zwei früher in Rente gegangen. Er hat sich gewehrt mit Händen und Füßen, aber ich sagte, du, dann hast du doch noch was davon. Also, wenn einem die Chance geboten wird, man hat so lange im Leben gearbeitet, dann steht einem das auch zu. Da muss man gar nicht
Um Gottes Willen, darauf wollte ich gar nicht.
Ich kann mir nur vorstellen,
dass man einfach aus dieser, ja, aus dieser behüteten familiären Situation, ja, nur ganz, ganz schwer herauskommt, beziehungsweise da gar nicht herausgehen möchte, weil einfach da eine ganze Menge wegfällt.
Ja, 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 klar. Das, ja. Da fehlt dir schon ein Bezugspunkt. Ne?
Genau.
Mitunter gibt es da Leute, die damit nicht so fertig werden, ja. Mhm. Aber kam dann immer noch regelmäßig, wir haben, wie gesagt, lange Jahre noch einen super Kontakt gehabt, ist leider auch vor 2 Jahren verstorben dann. Meine Mädels in der Tankstelle, die Martina ist jetzt auch schon über 20 Jahre da, die Nicole 25 Jahre, also da legen wir schon Wert drauf. Und ist ein Familienbetrieb.
Spricht das
ist
halt für euch so, als Arbeitgeber, ne? Ja.
Ich habe in meinem Leben noch keinen entlassen müssen. Da bin ich eigentlich auch ganz stolz drauf.
Respekt.
Ja. Das muss dann nicht sein. Man, klar gibt es immer mal Meinungsverschiedenheiten. Das ist so, das gehört dazu. Ja. Wir sind verschiedene Charaktere. Ich bin mit Sicherheit auch nicht einfacher. Aber ich grundsätzlich verlange von keinem mehr, als ich selbst zu geben bereit bin. Und das ist so ein Credo, das steht bei mir ganz, ganz weit oben auf. Und da trifft mich auch jeder auf dem richtigen Fuß an. Also wenn einer sagt, ich mache das nicht, weil das geht nicht, dann zeige ich es ihm und dann sage ich so, wenn ich kann, kannst du es auch. Und da kommst du ganz weit mit, weil da kannst du dir Respekt verschaffen. Respekt musst du dir erarbeiten. Neid bekommst du schnell. Mhm. Das ist so.
Ja, das sind so diese Glaubenssätze, haben wir damals notiert. Das macht ein reiner Ochs aus, dass er halt charakterlich dafür steht und halt auch entsprechend handelt. Es gibt ja oftmals Personen, die irgendwie etwas darstellen wollen und dann ganz anders handeln. Aber da können wir bei dir sicher sein, dass das nicht der Fall ist. So, kommen wir jetzt zum nächsten großen Programmpunkt, ja, den Fahrsport.
Der Mann mit der Kutsche.
Der Mann mit der Kutsche, ja. Und Rainer, nimm uns mal mit, wie bist du zu diesem relativ ungewöhnlichen Hobby? Also Bruchköbel spielt mal Handball, spielt mal Fußball, ist vielleicht in der Feuerwehr, ja, oder wie auch immer. Und du bist schon im jungen Jahren, ja, mit Pferden unterwegs gewesen, ja.
Ja, mein Vater hatte vor meiner Zeit, also 1967 schon, zwei kleine Ponys, zwei Shetland-Ponys sich zugelegt, weil er bei dem Bau seines Freundes Wilhelm Lofing auf dem Dach gestanden hat und da kam jemand vorbeigefahren, hat so zwei Shetland-Ponys angespannt gehabt. Dann hat mein Vater gesagt, das will ich auch haben. Und dann ging das irgendwie los und dann hatten wir auf Bildern, ich kenne sie noch aus ganz kleiner Zeit, Shetland-Ponys. Später hin hat mein Vater angefangen zu züchten, war ein recht erfolgreicher Züchter. Wir hatten mindestens immer einen Hengst, zwei Zuchtstuten. Das war auch zeitaufwendig. Damals war aber der Fahrsport hier in Deutschland, in Hessen, noch sehr, sehr unpopulär. Da ist man mal am Wochenende wohin gefahren, hat sich getroffen. Das war so eine lockere Sache. Wie ich so 8, 9 Jahre war, habe ich so eins der ersten Turniere bestritten. Da sind wir aber noch tatsächlich on air, also zu Fuß hingefahren nach Wilhelmsbad. Hier auf dem Wilhelmsbader Hof, da war immer eins hintereinander her. Das war für mich ein Erlebnis. Das erste Mal so wirklich auf der Straße hinter meinem Vater her, er mit zwei vorn weg, ich mit einem Pony hinterher.
Das ist die Überlandfahrt mit der Kutsche.
Ja, das ist spannend. Ja. Wir haben also früher unsere Geschirre selbst genäht, wir haben die Kutschen selbst gebaut, das haben wir alles selbst abends in langen Stunden gemacht. Mein Vater war da sehr geschickt drin. Ich dann späterhin habe mir das durch Anschauen auch angeeignet. Und das war ja nicht so wie heute, dass du das alles kaufen konntest. Das war hier in Deutschland recht teuer, muss man jetzt sagen, nachdem die Grenze nach Osten rüber aufgegangen ist. Polen, Tschechei waren die Geschirre und die Kutschen alles viel, viel günstiger. Da habe ich auch mich engagiert und habe da meine Beziehungen spielen lassen und habe das auch verbessert. Und ja, so kam ich erstmal zum Fahrsport. Da habe ich ein bisschen so Turnierchen mitgefahren und mein Vater hat dann 1984 angefangen, hat größere Turniere gefahren. Da musste man dann mit zwei Kutschen los, da hat uns der Karl Baumann, Mühle Baumann, den Transit geliehen, da haben wir die Kutschen draufgepackt, dann hatten wir einen Pferdehänger, da haben wir ein Zelt dran gebaut. Wir selbst haben in einer Dackelgarage geschlafen, also auch in einem Zelt. War ein tolles Erlebnis, war eine schöne Zeit.
Dackelgarage.
Ja, eine Dackelgarage, ne, war's bei der Bundeswehr.
Ja.
War so ein Zwei-Mann-Zelt, da haben wir tatsächlich drin gepennt und haben dann 2, 3 Tage Turniere verbracht hier in Hessen. Schlitz, Bad König, das war Marburg, das waren tolle Erlebnisse. Aber du bist dann mit der Zeit gewachsen, dann hast du angefangen, wolltest du immer mehr. Du hast gesagt, naja, mit dem Zelt, das ist nichts. Dann hat uns der Architekt Scherer so einen alten Wohnwagen geschenkt. Den hatte meine Mutter gezogen. Ich hatte ja noch keinen Führerschein, war erst 16. Und so hat sich das alles aufgebaut. Und irgendwann mal habe ich das dann, wie ich 18 war, so intensiviert. Also mit 17 habe ich ja schon selbst gefahren, war 1985 schon dritter Hessenmeister.
Das war der Start dann, ja?
Das war mein erstes großes Turnier, was ich gefahren habe, ja, in Niederzeuzheim als junger Pimpf gegen die altarrivierten Herren.
Das mögen die, gell?
Ja, waren die super, super drauf, die Jungs, ja. Da hat ja früher keiner geholfen, auch das war ein Schlüsselerlebnis für mich. Ich habe dann gesagt, okay, so wie ich hier behandelt werde, das möchte ich nicht mehr. Und ich habe mich dann dem Nachwuchssport so ein bisschen verschrieben, habe sehr viele Talente, die auf den Weg kamen, die mir begegnet sind, ein bisschen unter die Fittiche genommen, ein bisschen gefördert, geholfen, gemacht, getan. Es sind viele erfolgreiche Fahrer daraus hervorgegangen. Muss man wirklich sagen, wir haben auch heute noch einen super Kontakt. Teilweise sind sie nicht mehr im Sport, weil die Kinder jetzt schon fahren oder reiten. Und ja, ich bin einer der Dienstältesten im Fahrsport in Deutschland. Wie gesagt, seit 1976 mache ich das. Dreht jetzt ein bisschen langsamer zurück. Muss man irgendwann mal das ein bisschen ruhiger angehen lassen.
Weißt du denn, wie viele Wettbewerbe du insgesamt gefahren bist? Boah,
keine Ahnung, die habe ich nicht gezählt. Ich habe über 600 Platzierungen eingefahren. Das hört sich jetzt nicht gar so viel an.
Ja. Nee, gar nicht.
600, warum waren es keine 800? Ne?
Ja, es gibt schon welche, die mit über 1000 unterwegs sind, die natürlich dann auch sehr viel mehr Turniere fahren, die das im Jahr öfters machen. Für uns war das ein Sport, war das unser Urlaub. Wir sind im Jahr so 5-mal unterwegs gewesen im Schnitt, manchmal auch 7-mal. Und ja, du warst auch anfangs nicht der Erfolgreichste, keine Frage. Mein Vater hat immer gesagt, wenn die Leute alle wüssten, wie wenig optimiert du trainierst. Ich fahre nicht jeden Abend, das ist nicht mein Credo, das kriege ich auch nicht hin. Ja? Du könntest viel besser sein.
Aber was waren denn jetzt da die Highlights? War das Highlight, aus dem Ort rauszukommen mit diesem, ich stelle mir das vor, das ist ein riesiger Dross, ja, mit dem ihr unterwegs seid. Dann hast du deine Dackelgarage aufgebaut, hast dich mit den anderen Fahrern connected, sagt man ja heutzutage, hast andere Menschen aus anderen Städten kennengelernt. Oder war es das Rennen, der Wettbewerb? Was ist denn da der Adrenalinkick?
Ich glaube, der Wettbewerb an sich sollte ja an erster Stelle stehen, war aber früher in früherer Zeit nicht so im Vordergrund. Das war ein Treffen mit Gleichgesinnten. Es war ja wie jetzt so ein Biker-Treffen. Ne? Man trifft sich, man sitzt abends zusammen, man grillt. Das ist Fahrsportfamilie, ist eine Familie deutschlandweit, egal wo du bist. Wenn du einen Fahrsportler triffst, wir kennen uns alle. Das ist gar kein Problem und du kriegst geholfen, egal wo du liegen bleibst, wenn du eine Panne hast oder was. Es war
dir mittlerweile.
Ja, auch anderen auch.
Früher war das ja anders.
Früher war das anders. Die Zeiten haben sich geändert. Ja, wir reden von der Jetztzeit.
Ja.
Es ist so ein bisschen Urlaub und es ist ein bisschen Wettbewerb. Ja, wenn du dann in die Prüfung reinfährst, da bist du für dich allein, da bist du fixiert, dann willst du natürlich gewinnen. Das ist ganz klar. Du willst immer das Beste rausholen. Das funktioniert mal gut, mal weniger gut. Da ist Tagesform entscheidend. Du hast ja immerhin, früher waren es 2, jetzt hast du 4 Pferde. Da ist auch nicht jeder jeden Tag so, wie er sein soll. Ja? Und ich finde das auch gut so. Jeder hat seine eigene Persönlichkeit. Das geht mir so, das geht meinen Ponys so. Das akzeptiere ich auch. Ja. Es ist zwar manchmal immer niederschmetternd, wenn du zu Hause fährst und es geht richtig gut und dann fährst du aufs Turnier und dann, keine Ahnung, da läuft ein Kinderwagen vorbei, den haben die noch nie gesehen, dann springen die weg oder so. Das ist halt so, ja.
Das sind auch nur Menschen am Ende des Tages.
Ja, keine Frage. Wie gesagt, es sind eigenständige Individuen. Und ich finde das gut, dass jeder so lebendig ist und sich ausleben kann, wenn es dann auch manchmal beim Erfolg ein wenig im Weg steht. Aber das ist so. Und dann, wie du schon sagst, die Zeiten haben sich geändert. Ich habe dann einen LKW gekauft. Dann haben wir bessere Kutschen gebaut. Da bin ich nach Polen gefahren mit einem Freund, befreundeten Händler, dann haben wir dort Kutschen entwickelt. Ich habe auch über Umwege Kutschen mit Luftfederungen mitentwickelt. Haben wir in Polen bauen lassen, ein Erfolgsmodell geworden hinterher. Ich habe einen Sattler kennengelernt, den Helmut Schröder, der auch nicht so hochwertige Lederwaren hatte. Dann haben wir hier deutlich Besseres besorgt, haben das in die Tschechei geschickt, haben das dort nachbauen lassen. Und somit haben wir uns auch dort verbessert. Und das habe ich aber immer so gemacht, dass ich da keinen finanziellen Vorteil draus hatte. Das war immer eine freundschaftliche Basis. Ich habe also jedem geholfen und
Jetzt mal ein ganz kurzer Blick. Also ja. Ich finde das immer wieder fantastisch. Immer wieder, wenn wir an das Thema vorbeikommen, auch im Vorgespräch war das so, da setzt sich der Rainer mal ins Auto und fährt mal nach Tschechien. Ne? Ja. Also wir gucken mal auf die Landkarte, Hessen, Frankfurt, Hanau, Bruchköbel und dann Tschechien.
Ja, wir waren mehr in Polen unterwegs.
Oder Polen.
Das ja, tschechische also, Geschäft, das hatte schon so gut funktioniert, der kam dann hierher.
Nee, okay, alles klar, habe ich verstanden. Ja. Aber alles ohne irgendwie finanziellen Background oder beziehungsweise genau. Ohne Absichten in dieser ja. Richtung. Ja, aber wann macht man das? Ja, also du hast ja eine Firma hier gehabt, du hast Reparaturen, ja, du hast Kind, ja, und dann nochmal irgendwie mal schnell nach Polen fahren, um da was anzuleiern, Kutschendesign.
Ja. Das war in der Zeit, das war 1994, 95, da habe ich noch nicht so stark im Mittelpunkt gestanden. Ja, ich war daheim in der Firma drin, aber mein Peter war noch da, mein Vater war noch da. Da warst du mal abkömmlich, ja. Da haben wir auch, wenn wir Heu gemacht haben oder sowas, mein Vater hat mir sehr viel geholfen oder ich ihm und das hat sich super ergänzt und dann gibt's halt diese Wintermonate, wo du sagst, okay, jetzt können wir was anderes machen. Wintermonate sind relativ früh dunkel und dann kam mein Freund Hermann Bauer und sagt, du, wir fahren mal in die Tschechei freitagsabend schnell. Das war für ihn ja auch, er war Busfahrer. Kein Problem, wir sind zu zweit gefahren. Damals war es ja noch richtig gefährlich, dort rüber zu fahren, weil die Grenze noch nicht auf. Ja. Und dann sind wir da ohne Halten bis nach Kostin, hieß das damals, in diese Kutschenmanufaktur gefahren, haben dieses Werkstatttor aufgemacht, da sind wir erst ausgestiegen. Vorher ist keiner von uns raus, das war richtig gefährlich da. War auch ein tolles Erlebnis, ja. Dann haben wir da Kutschen gebaut, gezeichnet, geguckt, gemacht, haben einmal übernachtet, am anderen Tag noch ein bisschen weiter geredet, gefaselt und ein bisschen ja, geguckt und sind dann wieder nach Hause gefahren. Ja. War so ein Wochenende dann dahin. Sonntags abends spät warst du zu Hause, schlafst kaputt und montags morgens musst du ja wieder ran.
Okay, das hätte ich auch damals nicht geschafft.
Ja.
Aber gut, lass uns noch mal ganz kurz zu dieser Community zurückkommen. Wie viele Familienmitglieder, du hast von einer Familie gesprochen, wie viele Familienmitglieder hat denn diese Community? Wie groß ist denn die in Deutschland, Europa?
Fragezeichen. Es gibt in Deutschland rund 700.000 Pferdesportler. Mhm. 0,4% davon sind Kutschfahrer. Also es ist ein überschaubarer Rahmen. Mhm. Und ich rede jetzt von denen, die jetzt in der schweren Klasse am Start sind. So sind wir in Deutschland derzeit, glaube ich, 40 Pony-Vierspännerfahrer. Die in der schweren Klasse starten. Es gibt logischerweise noch viel mehr, die dann auch in den Klassen darunter starten. Gibt es ja noch leicht und mittel. Ne? Aber das ist so der große Kern. Dann gibt es nochmal um die 100 Zweispänner-Ponyfahrer und dasselbe nochmal in einer Nummer größer mit 1, 2 und 4 Spänner-Pferden. Also ich sag mal so, geh mal von 400, 500 aus, die in Deutschland weit sehr, sehr auf einem hohen Niveau diesen Sport betreiben, in der schweren Klasse. Die sich auch untereinander kennen. Die du auch triffst, klar, die jetzt in Hamburg, mit denen hat man nicht so oft Kontakt, weil irgendwo ist ja dann auch mal, also ich setze mir auch irgendwo eine Grenze mit der Fahrzeit her.
Natürlich, muss ich rechnen.
Du musst auch wieder nach Hause kommen. Ja? Du hast ja heute Maut und Sprit. Preisgeld gibt es ja bei uns verschwindend gering bis gar nichts gegenüber dem Reitsport. Und da muss man natürlich schon mal schauen, wie weit fährst du, rechnet sich das? Also nach Hamburg hoch oder Schleswig-Holstein fahre ich auch nicht. Bei mir hört es dann irgendwo Westfalen, da setze ich mir dann eine Grenze. Runter bis an die Schweizer Grenze, nach Donaueschingen, da sind wir immer sehr gern gefahren. Und rüber in die Tschechei, da gibt es auch ein schönes Turnier in Nebanice, so ein Stück hinter Eger. Das war so dieser Radius, immer so 400-500 Kilometer. Die musst du halt schon mal buckeln, ne?
Muss man schon investieren.
Ja.
Und wenn du die Community dir so anschaust, so in der Altersstruktur, habt ihr Nachwuchs? Gibt es da viele junge Menschen, die sich dafür interessieren? Und wenn ja, wie kommen die dazu? Haben die auch einen Papa, der irgendwie am Reiten ist? Oder kommt da der reine Ochs, weil er ja Ausbilder ist und nimmt die auch nochmal ans Hähnchen und zeigt ihm, wie es geht?
Tatsächlich ist es so, dass wir in Deutschland es gibt jetzt seit ein paar Jahren deutsche Jugendmeisterschaften. Auch das ist eine Intention, die aus dem hessischen Fahrsport herauskam. Mein Freund Rudolf Temporini, leider auch schon verstorben, der hat das ins Leben gerufen, war ein älterer Herr, aber sehr, sehr offen für die Jugendarbeit. Und das hat er ins Leben gerufen und das muss man heute noch sehr, sehr hoch anrechnen. Das ist ein Erfolgsmodell. Wir haben jetzt auf deutschen Jugendmeisterschaften vorwiegend Ein- und Zweispänner im Ponybereich ca. 120 Starter jedes Mal.
Wow.
Und das ist schon, also ist toll für ein Hobby, das ja sehr komplex ist. Es gibt ja, du musst ja, du hast drei Arten, drei Disziplinen. Du hast die Dressur, wie es beim Dressurreiten auch ist, ordentlich angezogen, eine spezielle Kutsche, schön sauber, musst eine Aufgabe aus dem Gedächtnis fahren, die wird nicht vorgelesen. Dann hast du diese Geländeprüfung, ähnlich dem Military, wo wir dann Hindernisse durchfahren auf Zeit und auch die Strecke in einer gewissen Zeit fahren müssen, als gewissen Zeitvorgabe. Und dann das Hindernisfahren am dritten Tag, analog dem Springen, wo wir durch einen Kegelparcours fahren, der 20 cm breiter steht, wie die Kutsche ist. Also da ist schon mal sehr viel Training, sehr viel finanzieller Aufwand auch gefragt. Und ja, die meisten Kinder sind tatsächlich Sprösslinge von Fahrern. Das ist nicht von der Hand zu weisen. Es gibt auch Quereinsteiger, keine Frage. Und die das dann auch mit professioneller Hilfe gut meistern. Hatten wir hier im Kreis, haben wir auch, ja. Die zwei Bannert-Töchter, die stammen aus Gründau. Vater hat klassisch einen Friseursalon und die Mutter, ja. Und die kamen vor Jahren auch dazu und die haben sich so gut gemacht. Also die wirklich, die fahren on top mit ihren, noch nicht mal, ich glaube, die eine ist 16, die andere ist 13.
Und das ist ja auch wirklich so schnell auch.
Ne? Das, ja, mitunter, ja. Also klar, schnell gehört dazu. Ne? Wenn ja.
Jetzt, was erreicht man da für Geschwindigkeiten, weißt du das?
Habe ich noch, ist eine gute Frage, habe noch gar nicht so gestoppt, aber ich denke mal so 30, 40 km/h.
Okay.
Auf, das sieht immer, 30 km/h hört sich jetzt nicht so schnell an.
Aber doch.
Du fährst ja nicht auf der geraden Strecke, eben. Sondern du fährst ja dann auch um die Kurve und musst das Tempo halten. Ich moderiere eben so Weltcup-Prüfungen und da beim Springreiten läuft immer mal eine Tempoanzeige mit, wie schnell die reiten. Aber das haben sie jetzt beim Fahren noch nicht reproduziert. Da bin ich jetzt noch dran, dass man das noch mit einblendet, wie schnell das ist von der Geschwindigkeit her. Das hat man noch nicht, keine Ahnung, warum die das nicht hinbringen. Scheinbar ist die Kutsche mit ihrem Gespann zu lange, um das aufzunehmen. Aber
stimmt, ja.
Da arbeiten wir dran. Das wäre nämlich sehr, sehr interessant, dass du mal siehst, wie der Speed überhaupt dabei ist. Ja,
ja, auf jeden Fall wirkt es immer sehr dynamisch.
Das stimmt, das stimmt, ja.
Also gerade in den Kurven auch, wenn sich so in die Kurve gelegt wird. Und
das ist so. Dafür gibt es ja die Grooms, die Beifahrer. Die haben ja dann ihren Job hinten zu machen. Ne? Die müssen sich schon ordentlich rauslegen, engagieren, dass die Kutsche tatsächlich auch, man fällt auch mal um, ne? Mein Vater hat immer gesagt, wer noch nicht gefahren hat, ist noch nicht umgefallen. Ja, bei mir hat es auch dann 20 Jahre gedauert und dann bin ich zweimal umgefallen. Das kommt auch vor, ja. Das ist
sehr verletzungsträchtig auch.
Nein, Gott sei Dank nicht. Gott sei Dank nicht. Also gibt keine Todesfälle in den letzten Jahren, muss man jetzt mal so sagen. Ja.
So beruhigend.
Skifahren und sowas ist schon. Also der Sicherheitsaspekt ist bei uns sehr, sehr groß. Und auch das Wohl der Pferde steht ganz weit oben an, ganz, ganz weit oben. Und dann wird heute schon so die Hindernisse alles so konzipiert und gebaut, dass die Ecken rund sind, dass es schön zu fahren ist. Wir stehen ja in so ein bisschen gegen diese ganzen Tierrechtsorganisationen in einem Fokus, wo man sagt, okay, das ist nicht tiergerecht, was ihr macht. Dabei ist ja ein Pferd ein Nutztier schon seit jeher. Früher wurde ja schon in den Krieg gezogen und geritten und gearbeitet mit den Pferden. Ich selbst habe auch in jungen Jahren mit Ponys, Kartoffeln ausgemacht, hochgestrichen, gearbeitet damit, Heu gewendet. Das tut denen auch nichts. Also ganz ehrlich, das...
Was hast du eigentlich nicht gemacht, Rainer?
Häkeln, nähen, genäht kann ich auch häkeln und ich habe keinen Tanzkurs besucht. Also man hat Lücken in seiner Ausbildungsskala und...
Es ist nicht zu spät.
Genau, du bist ja der Jüngste hier am Tisch und von da kannst du das noch nachholen.
Ja, aber bin ich Bewegungslegastheniker, das gebe ich auch zu, da stehe ich auch dazu, zum Leidwesen meiner Lebensgefährtin, aber es ist nicht meine starke Seite.
Nun ja, man kann nicht alles haben, aber eins würde mich jetzt nochmal interessieren, wie ist denn das englische Königshaus auf dich gekommen oder auf euch?
Das englische Königshaus. Mein Freund Helmut Schröder hat ja diese Geschirre gebaut, oder bauen lassen in der Tschechei und hier vertrieben. Sehr erfolgreich. Und war ein Österreicher, ein Wiener, ein ganz gelassener, ruhiger Mensch. Und der ist immer mal auf die Turniere nach Windsor gefahren. Und habe ich gesagt, du brauchst da nicht hinfahren. Das ist, die haben ein anderes Klientel. Und da hat er so lange rumgemacht, in Windsor tatsächlich, bis die Queen ihren Hofmarschall geschickt hat, der für den Fahrstall zuständig war. Und die haben da tatsächlich bei uns Geschirre gekauft, also beim Helmut.
Nochmal langsam.
Persönlich ausgeliefert sogar.
An den Hofmarschall, also nicht an die Queen, nehme ich an. Aber ja. Wie ist denn die Queen auf die Idee gekommen, selbst irgendjemand hinzuschicken, zu sagen, hier, guck dir mal das Geschirr bitte an.
Achso, gut, ja.
Das war mir etwas zu schnell gerade.
Seine königliche Hoheit, ja. Prinz Philipp,
okay.
War begeisterter Kutschfahrer.
Der Schlawiner,
ja. Prinz Philipp war Kutschfahrer, war Vierspännerfahrer, hatte 4 Fellponys. Hat man auch gesehen bei seiner Beerdigung, haben 2 davon neben gestanden mit seiner Trainingskutsche. Also 2 schöne, kleine, schwarze Fellponys. Und er ist auch der Mitbegründer unseres Reglements. Er hat also irgendwann mal 1974, glaube ich, war das gesagt, wir brauchen ein internationales Reglement. Und der Prinz Philipp mag ja sein, wie er will, aber er hatte viele gute Ideen. Der war ein lustiger Knabe, war immer zu einem Scherz aufgelegt, aber er hatte immer gute Ideen. Sein Land Rover, den er gefahren hat, hat er vor Jahren schon umbauen lassen auf Elektrizität.
Ach ja.
Ja. Der steht im königlichen Stall, quasi in der Garage. Mhm. Da ist schon ein E-Motor drin. Den hat er vor Jahren schon auf seine Intention gesagt, er will ein E-Auto haben und haben die den schon umgebaut. Gibt keinen Land Rover dieser Ausstattung mit E-Motor. Der hat einen. Also er war schon
innovativ.
Ja, und auf Schloss Windsor findet einmal im Jahr ein sehr, sehr großes Turnier mit Reiten, mit Fahren, mit allen Disziplinen. Und England ist ja das Land des Ponysports schlechthin. Ja? Die ganzen guten Ponys kamen früher von England. Die haben wir alle dort importiert, wer sich das leisten konnte. Und da gibt es auf Schloss Windsor dieses große Turnier und da hat mein Freund ausgestellt, hat einen Stand. Und ja, musste so 2-3 Jahre mal dahin, dass er auch akzeptiert wurde. Und dann hat man die Qualität von diesen Geschirren gesehen. Und dann irgendwann mal kam die Bestellung für einen Vierspänner, Pferd, der Queen. Und die hat er auch persönlich ausgeliefert. Also
das hätte ich mir jetzt auch nicht nehmen lassen.
Auf keinen Fall, das war eine Reise wert. Ja.
Sein Gin trinken mit der Dame, ja.
Verdient hat er mit Sicherheit nichts bei dieser ganzen Angelegenheit, aber es war allein schon... Das war es wert. Also tolle Sache. Hat mich damals gefragt, ob ich mitfahren würde.
Das ist ja auch eine Referenz, ne?
Ja, ob ich mitfahren würde. Ich sagte, es war zu einem ganz ungünstigen Zeitpunkt, sage ich so gern, wie ich das machen würde, aber das kriege ich nicht hin. Aber das war sicherlich für ihn also der Höhepunkt seines Wirkens, ja.
Das könnte ich mir vorstellen.
Ja, und dann hatten wir ja eingangs schon erwähnt, dass du in irgendeiner Form fiel mit dir ja auch der Name Dückerhof.
Ja.
Was hat es damit auf sich?
Frau Dückerhoff ist die Präsidentin des Wiesbadener Reit- und Fahrclubs, für die ich seit 2003 wir das Rahmenprogramm mitgestalten, quasi das Jump and Drive, legendäre Wettbewerb im Wiesbadener Schlosspark. Findet dieses Jahr leider nicht statt, weil der Rasen komplett erneuert wird.
In Bowling Green. Mhm.
Die Genehmigung kam zu spät. Der Wiesbadener Reit- und Fahrclub ist ja sehr, sehr emsig und innovativ. Da muss ja wirklich alles reingetragen werden in diesen Schlosspark. Das ist ja Kulturgut, hessisches Kulturgut. Ist ja direkt am Schloss. Eine wunderbare Kulisse. Und da haben wir 2003 wurde ich angerufen, war ich im Skiurlaub, ob ich da mal fahren würde. Damals war es Michael Freund noch, der das organisiert hatte. Da habe ich gesagt, klar, kann ich mir das vorstellen. Und dann hat das noch 2-3 Jahre unter seiner Ägide funktioniert. Und dann irgendwann mal habe ich mich da ins Gespräch gebracht und habe gesagt, ich organisiere das weiter und dann kommst du mit Frau Dückerhoff und Frau Lotz, Monika Lotz vom Turnierbüro und mit Albert Schäfer, den habe ich sowieso schon gekannt, weil er im Pferdesportverband im Vorstand auch ist, wie ich auch. Und da kommst du ins Gespräch und dann bist du da hoch anerkannt, muss man sagen. Ja, die wissen, die können sich auf uns verlassen. Wenn was gesagt wird, ist das so. Wir sind unkompliziert und wir bieten dort einen riesentollen Sport an. Wenn es heißt Jump and Drive in Wiesbaden am Sonntagmittag, 13 Uhr, da ist rundherum nichts los wie nur am Hauptplatz. Es ist legendär. Ja. Diese Prüfung ist einfach super.
Das ist so irre. Ne? Also davon kriegt man so, wenn man da nicht in dem Sport drin ist, gar nichts mit. Ja, das kann ich mir schon sehr schön vorstellen, wie ihr dort alle reinfahrt und dann, du hast es ja auch beschrieben. Ja, dann stehen sie an der Straße, schauen euch zu, winken euch zu. Das ist ein riesiges Spektakel.
Ja, das ist tatsächlich so. Wir parken am Rheinufer unten direkt und haben so 1,5 Kilometer zu fahren durch die Stadt, an der Rheinallee entlang. Und die Polizei sperrt uns dann immer großzügig ab. Das ja, muss jetzt nicht unbedingt immer sein, aber es ist schon ein erhabenes Gefühl. Und die Leute am Straßenrand und die ganzen Ordner, die begegnen, die jubeln und die rufen, ey, und also das ist echt, das ist mal eine Würde, mal eine Ehre für einen Kutschfahrer. Und wir sind ja tatsächlich eine Randsportart. Also die randsportlichste aller Randsportarten, glaube ich, ist Kutschfahren. Aber nicht minder aufwendig.
Nee, ich glaube, Hobbyhorsing ist noch schlimmer, oder?
Ja, okay, das fällt bei mir unter Leichtathletik dann leider. Aber da fährst du da lang und das ist ein so erhabenes Gefühl, wo du sagst, okay, das ist wirklich super, ja. Das war jetzt in Läden im Emsland bei Christoph Sandmann, der ja Vize-Europameister ist auf der Anlage, wie ich da die ersten Turniere war auch, da war der Start von der Geländestrecke mitten im Ort. Da war an dieser Wirtschaft, wo der Start war, war mehr los wie hier in Hessen auf einem Turnierplatz. Das war so ein tolles Gefühl. Die Leute haben wie bei einem Fest so vor ihren Häusern gesessen, haben Fähnchen geschwenkt und haben nur, weil wir vorbeigefahren sind. Also Wahnsinn, wirklich toll. Kommt selten vor und wir kämpfen ja immer ein bisschen um Zuschauer. Ist leider so, aber jeder, der mal da war, jeder, der es gesehen hat, sagt, boah, super klasse, da will ich wieder hin.
Ja, da musst du mal schauen, ob du irgendjemand von der Stadtverwaltung irgendwo kennenlernst und da mal drüber reden kannst, dass sowas hier stattfindet.
Ja, wir wollten ja, wie die
keine Politik.
Wie die Bauruine war, also wie das Loch schon gebackert war für das neue Stadthaus. Das hat ja eine Zeit lang leer gestanden, hatte ich ja schon gesagt. Wir machen hier mal ein Event draus, ja. Wir fahren hier mal mit der Kutsche unten rein, zack, zack, zweimal rundherum und dann noch ein Pendant mit dem Auto oder was. War mal so eine Spinnerei. Ja, aber sowas musst du immer mal aufziehen und davon lebt auch der Sport, von dem nicht alltäglichen, sondern von dem, was man so zwischendurch mal noch macht, so aus dem Hut schüttelt, wie hier in Rostov. Habe ich ja jahrelang auch das Schauprogramm ein bisschen mitgestaltet, initiiert und auch moderiert abends. Da machen wir auch so ein Jump and Drive. Da kommen schon viele Leute. Das ist schon, und da geht keiner nach Hause und sagt, das war aber jetzt langweilig, da muss ich jetzt nicht mehr hin oder so. Ne?
Nee, ganz im Gegenteil. Ich fand das total spannend. Und ich nehme
du warst da schon?
Ja. Nee, da nicht. Ich war in der Festhalle gewesen.
Frankfurt in der Festhalle.
Frankfurt in der Festhalle. Und also da kommen wir jetzt auch gleich zum nächsten Punkt, zum Thema Moderation. Wie kommt denn der Rainer Ochs dann wahrscheinlich zwischen nachts 2 und morgens 6 auch nochmal auf die Idee, Moderator zu werden? Aber da habe ich mit meiner Tochter gesessen, die sich ja auch für den Reitsport begeistert. Und auf einmal höre ich da eine Stimme da unten, da sage ich, die kennst du doch. Und dann bin ich aufgestanden, habe runtergeguckt und habe gesagt, das ist doch der Rainer, oder? Und dann steht da unten der Rainer Ochs in der Festhalle und macht da mega geschmeidig hier den Thomas Gottschalk des Pferdesports, ja, und moderiert dieses Event weg. Ja, und dann dabei habe ich das auch gesehen und da war ja auch deine Tochter mit am Start, genau. Und seid ihr da richtig durchgekesselt. Ja,
ja. Eine Sportart populär zu machen ist relativ schwierig. Paradebeispiel, früher hat oder selbst ich keine Biathlon geschaut, weil das recht langweilig war. Die sind da vorbeigescheppert und haben mal geschossen und so. Und irgendwann kam man mal drauf und hat das ordentlich moderiert. Und ich habe vor, in den Anfangszeiten, wie ich das geschaut habe, habe ich bestimmt keine Samstags oder Sonntags keine Biathlon-Veranstaltung verpasst, weil mich das fasziniert hat. Erstens ist das eine tolle Sportart. Die gehen 4 Tage hintereinander ans ans oberste Limit. Also nicht wie beim Fußballspielen, dass sie dann 3 Tage Erholung brauchen.
Wir wollen jetzt hier niemanden...
Nein, aber ich sag's nochmal. Die gehen da 4 Tage teilweise richtig ans Limit und das wird ordentlich moderiert. Da hast du über jeden gewusst, wo wir zu Hause trainiert und habe ich gesagt, boah, das war stark. Das kannst du auch. Und dann war...
Gesehen ein, gekonnt.
Ja, da musste ich schon ein bisschen auch reinarbeiten. Da war so ein Turnier in Offenthal, hier unten in Dreieich, auch bei einem Freund auf der Anlage. Und der Ansager, der Gerhard Herd, es war bei mir im Verein Mitglied und das war auch so einer, der jedes Pferd beim Namen gekannt hat. Und der konnte nicht, der hat so einen Hexenschuss gehabt, der konnte nicht sitzen, sag ich, du, Gerd, du kannst nach Hause gehen, ich mach das für dich, wenn du nichts dagegen hast. Oh, wenn du das machst, das wäre super. Und dann habe ich das gemacht und das war, glaube ich, 1999 oder 2000 sowas darum. Oder 98, ich kann es gar nicht mehr genau sagen. Also es ist schon sehr, sehr lange her. Und da habe ich das gemacht und seitdem mache ich das so, dass ich mich da reinarbeite oder reingearbeitet habe über viele Jahre weg. Auf einigen Turnieren, habe auch Veranstaltungen mit organisiert, mit meinem Freund Uwe Fuchs beispielsweise machen wir seit über 10 Jahren den Hessischen Hallencup in Oberursel, auch so ein Event, wo die Halle bebt, wo die Halle voll ist, da bin ich involviert mit, Wir machen sehr viel zusammen. Und vor 2 Jahren, vor 2 Jahren ist jetzt her, kam dann der, wir haben so einen Internetsender, Klippmauhorst TV, auch auf dem Turnier gesessen, im Liegestuhl, sonntags morgens kommt einer vorbei und sagt, du könntest mal da vorne dem helfen, der braucht mal eine Moderation. Ja. Dann muss ich mich umziehen. Nee, du bist nicht im Bild. Sag ich, das ist gut, weil ich hatte kurze Hose und Schlappmann, da bin ich ja vorgescheppert. Bin hoch und hab mein Freund Tommy Roy da oben gestanden. Sag ich, Tommy, und? Sagt er, auf setz dich mal her, mach mal. Und dann haben wir angefangen, haben moderiert fürs Internetfernsehen und dann hat er laufend Nachrichten aufs Handy gekriegt. Ey, mach doch mal dein Handy aus. Sagt er, das sind alles positive Nachrichten hier, das läuft. Und seitdem mache ich das für Klippmauhorst TV immer mehr. Seit letztem Jahr dann den Weltcup, der auf 8 Stationen hier in quasi Europa stattfindet. Genf, Stockholm bis runter nach Bordeaux. Von zu Hause aus allerdings, auch das Neuland für mich. Und moderiere dort internationale Fahrveranstaltungen. Mhm. Das ist so für mich so, ja, das ist bis jetzt die Krönung. Oder die Krönung kommt jetzt noch. Für Klippmauhorst ist dieses Jahr sind die Weltmeisterschaften in Aachen im August. Extra meinen Urlaub verschoben. Dann bin ich 4 Tage on air in Aachen, rund um, also quasi die ganzen Prüfungstage. Leider von zu Hause aus. Also sie machen das nicht, dass man da vor Ort ist. Aber das geht schon, das kriegt man hin. Das merkst du relativ wenig. Und das glaube ich, das ist die Krönung meines Ansager-Daseins. Die Weltmeisterschaften der Vierspänner, die Europameisterschaften habe ich jetzt gemacht letztes Jahr. Das war schon ein tolles Erlebnis. Das war sehr, sehr spannend auch, der Sport. Und der Vorteil ist halt, dass ich die meisten Fahrer kenne. Ja. Also, und ja, von den Ausländern, ein paar kennst du nicht so. Aber da gibt es ja Datenbanken, wo du dich ein bisschen reinticken kannst. Leider nicht gar so gut aufgebaut, wie es jetzt im Fußball ist oder im Biathlon, dass du das alles so direkt hast. Das musst du schon ein bisschen zusammensuchen. Ne?
Da steckt halt auch mehr Geld drin in den Sportdaten.
Genau, ja. Diese Datenbanken müssen ja gepflegt und gearbeitet werden. Und wie gesagt, der Fahrsport ist immer so, der fristet immer einem leichten Dasein. Das ist immer so das 5. Rad am Wagen. Wobei es, wenn es um die Events geht, es dann doch das Zugpferd ist. Ne?
Ja. Aber jetzt hast du ja quasi den Höhepunkt vorweggegriffen. Ich meine, das ist ja so, als würde man mit irgendetwas anfangen und steht am nächsten Tag, sage ich jetzt mal, in der Festhalle auf der Bühne oder Barock am Ring. Ne, das gab ja auch einen Weg dorthin. Also ja. Ein Rainer Ochs hat ja nicht gesagt, so jetzt mache ich irgendwie Welt- und Europameisterschaften im Internet, sondern hat ja auch mal, hoffe ich doch, ja, auch mal klein angefangen. Ja. Und da gibt es natürlich den erlauchten Besucher des Bruchköbler Weihnachtsmarktes, der deine Stimme ja auch aus der einen oder anderen Moderation kennt. Ne?
Ja, auch das
habe ich. Wie bist du denn generell, wie kam denn dieser Switch dorthin? Ne?
Das hat ja immer Klaus-Dieter Ermold gemacht, der das sehr, sehr gut gemacht hat, muss man wirklich sagen. Klaus-Dieter hat auch so eine schöne Sprecherstimme. Und ich wohne ja direkt am Weihnachtsmarkt. Früher hing an meinem Haus ein Lautsprecher dran von diesen Hochvolt-Quäkern. Und da hat der ganze Tag eine CD geleiert. Das ging mir so ein bisschen auf die Nerven. Und irgendwann mal habe ich gedacht, da muss ich mal was ändern. Und dann war halt die Zeit, wo es hieß, der Klaus-Dieter macht es nicht mehr. Dann hat der Ulf Biewald das mal gemacht, ein Jahr. Und dann war ich Stadtverordneter und hatte ich ja ein bisschen einen engeren Draht dorthin. Und dann habe ich gesagt, also könnte Maybachs Zeit noch? Sag ich, du, pass mal auf, das mache ich. Oh, ja gut, okay. Und dann habe ich mal angefangen, habe meinen Laptop mitgebracht, habe andere Musik gespielt. Das kam so, hat sofort was du spürst. Ja? Eine Moderation ist was, wo viele Dinge dran gemessen werden, auch die Musik. Dem einen gefällt sie, dem anderen gefällt sie nicht. Aber wenn einer kommt und sagt, die Musik ist schlecht, dann weiß der, er hört sie wenigstens, ja. Jetzt ist bei der Weihnachtsmusik natürlich so, du hast nur ein begrenztes Repertoire, es gibt keine hunderttausende Lieder, das wiederholt sich, aber du kannst es mit anderen Interpreten und so untermalen. Also mittlerweile habe ich jetzt ein 9-stündiges Portfolio, was da immer wieder sich durchleiert. Also nach 9 Stunden kannst du ein Lied mal wieder hören, ne? Das geht dann schon. Und dann habe ich das halt auch so ein bisschen mitgepusht, damals noch mit Andrea Weber, die das in den Händen hatte, und mit Jasmin Leibacher. Andere Beschallungen, dass das ordentlicher beschallt wird und so ein paar Sachen neu eingeführt und ein bisschen optimiert. Wir sind noch nicht ganz am Level oben, wo ich gerne hin würde, Aber wir sind schon gut am Weihnachtsmarkt. Ja? Das ist ein Novum, was es nur bei uns gibt, ist das Christkind wecken abends mit diesem Stern nach oben. Das macht mir unheimlich Spaß, mit den kleinen Kindern da zu singen. Und dann, ja, das ist einfach ein tolles Gefühl, wenn so viele kleine Kinder vor dir stehen und die singen dann und der Stern geht nach oben. Und ja, Wahnsinn. Und auch dann sonntagsmittags diese Übergabe der Geschenke an Kinderaugen. Also Kinderaugen lachen sehen, das ist für mich das Größte, was es gibt. Das muss man ganz klar sagen. Ja. Und ich würde auch nie ein Kind zurückschicken, würde sagen, du, wir haben jetzt kein Geschenk mehr oder sowas. Ist uns letztes Jahr fast passiert. Hatten wir ein bisschen wenig. Und ja, haben wir sofort organisiert. Da habe ich gesagt, es gibt es nicht, dass kein Kind nichts kriegt. Und da stehe ich auch dazu. Ja. Da habe ich alle Hebel in Bewegung gesetzt. Bürgermeisterin Braun hat sich dann noch, ist dann noch losgezogen, auf mein Kommando hin, hat noch Kekse besorgt. Und es ist einfach ein tolles Gefühl. Und ja, so ein Weihnachtsmarkt ist anstrengend, ja.
Ja, du bist ja das ganze Wochenende.
Ich bin das ganze Wochenende da, genau, ja. Und bin auch Ansprechpartner und mit der Jasmin Leibacher zusammen. Und ich muss sagen, es ist ein Top-Team, was da vor Ort ist. Die Hausmeister, geht nahtlos. Jeder weiß, was er zu tun und zu lassen hat. Ich mache die Moderation, bin zuständig dann für das, was auf der Bühne passiert und auch nicht, Klammer zu. Und für die Sicherheit und alles, wenn irgendwelche Durchsagen zu machen sind. Und das ist sonntags abends, wenn das dann fertig ist, du stehst da, das Turmblasen ist da und dann, boah, dann sagst du, okay.
Dann bist du durch.
Es war, das geht schon. Es war anstrengend, du bist eingespannt, aber es war einfach toll. Dieses Erlebnis, dieses, was die Leute dir zurückgeben. Meistens ist ja gutes Wetter, wenn es regnet, ist klar, da passiert nicht viel, ne? Aber dieses Feedback, was du dann noch über Tage danach bekommst und auch von Kunden, die jetzt von Bischofsheim oder so kommen, sagen, oh, sie sind doch der da immer auf der Bühne steht und so. Und das ist schon ein riesen Dankeschön. Und wie gesagt, ich mache das ehrenamtlich. Ja? Also das ist mein Beitrag zur Verbesserung des Weihnachtsmarktes. Da fühle ich mich so, ja, das ist so. Ich kriege auch keine Frage. Ich bekomme von der Stadt immer einen schönen Präsentkorb und so. Das wird gewürdigt. Das ist natürlich auch was wert, ja. Dass du es nicht gar so, aber ich mache das nicht für Geld, also das ist ehrenamtlich. Und das mache ich mache viel so Dinge auch mal ehrenamtlich, damit es halt läuft.
Ja, du bist engagiert, das kann man dir nicht absprechen.
Sportlerehrung beispielsweise, ne? Mhm. Habe ich auch vor Jahren mal übernommen, ist auch zum Erfolg geworden, ist jetzt mal, hat ein paar Jahre gedümpelt ein wenig, aber da bin ich jetzt auch wieder dran, dass wir das wieder einführen. Also ich finde, eine Sportlehrung, die brauchen wir. Die SG Bruchköbel macht sie jetzt für sich.
Ja.
Aber wir haben so viele Sportler hier in Bruchköbel, wir sind so ein sportliches Städtchen und wir haben immer so viele geehrt, teilweise schon sehr, sehr viel geehrt. Da müssen wir das auch ein bisschen anpassen jetzt noch. Aber so eine, das macht mir auch Spaß, dass du dann Menschen ehrst für das, was sie so das ganze Jahr gemacht haben. Für das ist der Lohn der Arbeit, die du täglich in dein Hobby reinsteckst.
Ja, und vor allem diese Vielseitigkeit an Sportarten auch hier in unserer doch recht kleinen Stadt.
Absolut, ja. Absolut. Ich mache jetzt beispielsweise, ich bin ja Vorsitzender vom Kreisreiterbund. Wir haben jetzt am 28. Februar, das machen wir in Langenselbold. Auch da gibt es eine erfolgreichste Ehrung. Auch das ist ein Novum in allen 16 Kreisreiterbünden in Hessen. Das gibt es in dieser Form nicht, wie wir es machen. Wir ehren die erfolgreichsten Pferdesportler in allen Sportarten, Disziplinen. Wir haben sehr viele, knapp 5000 aktive Sportler in meinem Kinzigkreis. Nein, nein. Und auch das ist eine super Veranstaltung. Ich glaube, es ist eine der größten Bälle, die wir veranstalten, mit über 400 Personen, die da im Eintritt sind. Und das macht dir richtig Spaß, wenn du dann die Kinder, die Jugendlichen, die Heranwachsenden hochkommen siehst, auf die Bühne, die sich da tatsächlich freuen, richtig innig, dass sie diese Ehre haben, erfolgreichste Reiterin oder zweite erfolgreichste oder dritte, die ehren wir bis zum dritten Platz, dass die für ihre Arbeit und für ihres, was sie so das ganze Jahr leisten, dass sie da mal richtig würdig geehrt werden dafür.
Dass sie gesehen werden.
Ja, ja. Und da bin ich auch immer schon mal ein wenig in die Kritik gelaufen der Besucher, dass sie sagen, das machst du zu lang, zu langwierig. Dann habe ich gesagt, nein, das lasse ich mir nicht nehmen. Jeder Sportler muss so gewürdigt werden, wie es ihm gebührt.
Alles andere wäre ja dann auch irgendwie nur Alibi.
Ja.
Also du kannst jetzt sagen, boah, ich möchte jetzt Wertschätzung dir entgegenbringen und dann wirst du hier so durchgeschleust. Ne? Und dann kriegst du hier noch eine Medaille umgehängt und wie das da beim Fußball manchmal geschieht. Von hinten kommt einer, gibt dir die Medaille, dann kriegst du umgehängt, währenddessen hältst du schon wieder die Hand nach hinten. Ne?
Das ist von Gau-Kinderturnfest.
Das gehört sich nicht. Dann mache ich es auch lieber nicht. Ne? Also das muss schon ein bisschen ein Standing haben, sowas. Mhm.
Sind denn hier in Bruchköbel viele Reiter?
Es hat ein bisschen nachgelassen. Wir haben natürlich durch die Domäne Kinzigheimer Hof auch dort ein gutes Pfund wieder an erfolgreichen jungen Mädels, die da starten. Wir haben auch mit dem Bernd Petruschke, der ja der Lebensgefährte der Alexandra Schneider ist, jemanden der Vielseitigkeit, Alexandra Schneider, die Pächterin der Domäne Kinzigheimer Hof, ein Vielseitigkeitsreiter, der da auch sehr mobil macht. Die Mannschaft in Vielseitigkeit ist sehr, sehr erfolgreich. In Rostov haben wir ja zwei Reithallen, auch dort ein emsiger Verein. Da ist gerade so ein bisschen ein Nachlassen in der Beteiligung, was den Turniersport angeht. Aber da bin ich auch sicher, dass sich das wieder ändern wird. Es gibt immer mal so ein bisschen Auf und Ab. Wir hatten ja bis letztes Jahr einen Schulstandort dort sogar. Okay. Reitsport war ja Schulsport mal. Da hatten wir auf der Anlage, glaube ich, 3 oder 4 Tage die Woche nachmittags Reitunterricht gegeben.
Um Gottes Willen, wenn das meine Tochter wüsste. Ja.
Ich würde sofort die Schule wechseln.
Dieses Programm ist leider gestrichen worden. Mal gucken, ob wir jetzt mit diesem Pakt für den Nachmittag was arrangieren können. Geht ja leider nur bis zur 4. Klasse, von daher bist du ja so ein bisschen begrenzt in dem, was du da tun kannst. Ne? Aber ja, auch das ist, dieser Pakt für den Nachmittag ist für viele Vereine schon eine Herausforderung dann. Die werden viele Kinder schon gepolt in eine Richtung. Ja? Du hast am Anfang gesagt, wie ich in die Schule gegangen bin, Handball, Fußball. Ja? Wir hatten Klassen, da waren die ganzen Handballer, Fußballer drin. Ich war in einer Klasse mit sehr viel Rostover Schülerinnen und Schülern. Wir waren relativ unsportlich. Wir waren nicht so der klassische Fußballer, Handballer. Ich war bei der Feuerwehr, ich war beim Rotkreuz. Ich habe zwischendurch mal gekegelt. Ich war Stadtmeister im Kegeln in Bruchköbel.
Ja, da hast du schon einige Randsportarten durch. Ne?
Habe ich durch, ja. War auch eine schöne Zeit mit dem Kegeln. War toll, möchte ich auch nicht missen. Auch das Rotkreuz und dann die Feuerwehr, das habe ich ja noch lange danach gemacht. Aber eins ist immer geblieben, der Pferdesport. Und da kommst du nicht los. Das ist eine Droge, nur nicht so schädlich.
Aber das tut man ja halt schon, ne? Ein bisschen.
Ja, das musst halt schon was geht selbst machen, dann kannst du das, dann kommst du dahin mit, ne?
Ja, cool. Dann würde ich jetzt mal nochmal, wenn wir so langsam auf die Uhr schauen, wir haben jetzt hier ein Stündchen beisammen. Was hat denn der Rainer Ochs als nächstes vor?
Was hat der Rainer Ochs als nächstes vor? Das ist eine gute Frage. In diesem Jahr.
Nicht, dass der langweilig wird, weißt du?
Ach, bestimmt nicht. Ich bin momentan...
Ansonsten baust du mit Holz ein bisschen
was. Genau, nach, ja. Momentan mache ich...
Lampen?
Altholzlampen, genau. Wir sammeln meine Lebensgefährtin und ich. Wir sind im Urlaub viel im Allgäu in den Bergen unterwegs und sammeln seit einiger Zeit viel Treibholz, Treibgut. Und da mache ich jetzt gerade Lampen. Habe ich jetzt
überlegt. Treibholz im Allgäu?
Ja.
Ach so, von den Flüssen.
Von den Flüssen.
Okay, Entschuldigung.
Aus den Bergen oben runter, wunderbare Exponate. Immer wenn ich eins mitbringe nach Hause, das können wir jetzt nicht verkaufen. Also mittlerweile haben wir, glaube ich, 15 oder 16 Lampen bei uns im Wohn-Esszimmer stehen. Von irgendwas müssen wir uns auch trennen, das ist ganz klar. aber sie hat halt schon ein Luxusproblem. Und das mache ich so jetzt in den dunklen Zeiten. Und wenn du mal abends einen freien Kopf brauchst, dann gehe ich in die Firma und dann werke ich mal eine Stunde auf zwei bis um 10, 11 da und mache ein bisschen an Lampen und so. Das brauche ich zum Ausgleich. Was ich als nächstes in diesem Jahr machen werde, ja, steht einiges an Moderation an für Klippmann Horst TV. Meine Tochter werde ich jetzt dazu mobilisieren, dass sie den Vierspännersport etwas aktiver betreibt. Sie ist ja eine unwahrscheinlich gute Beifahrerin, gefragte Beifahrerin, die letzten Jahre fast auf jeder Weltmeisterschaft gewesen.
Und als Beifahrerin?
Als Beifahrer, ja. Also sehr, sehr erfolgreich. Ja, Fahrsport ist eine Familie und jetzt gerade, wenn hier und da ein Beifahrer gebraucht wird, Steffen Brauchel beispielsweise und sein Team, die sind immer mal auf der Suche nach einem Beifahrer und dann, die sind zwar Richtung Freiburg darunter, aber wenn wir die Carina angerufen, dann geht die hin. Oder ihre Freundin hier, die Jessica Wächter beispielsweise, mit der war sie die letzten Jahre erfolgreich auf der Einspänner-WM unterwegs und beim Bundeschampionat, also die zwei sind richtig erfolgreich unterwegs. Also die hat schon immer mal mehr Ambitionen gehabt, als Beifahrer aufzutreten, aber jetzt hat sie gesagt, Vater, wenn du aufhörst, sag ich, sofort, dann mache ich weiter im Vierspänner.
Aber du fährst dann mit?
Ja. Will ich nicht Ansage machen, ne?
Und wie ist das so im Zusammenspiel? Wenn du ja, du bist ja dann im Prinzip so eine Art Trainer.
Ja. Gut, du stehst hinten drauf. Gibt ja beim Vierspänner zwei Funktionen. Das eine ist der Navigator, der direkt hinter dem Fahrer steht. Das andere ist der Backstepper, sagen wir dazu, der die Kutsche auf dem Boden hält. Mhm. Logischerweise stehe ich erstmal immer vorne, obwohl ich vom Gewicht her hinten stehen müsste. Ne? Aber das ist natürlich, Fahren ist, du hast nur vier Leinen, du hast keine Schenkel, du hast sonst nichts, du hast vier Leinen und die vorderen Pferde haben auch tatsächlich nur diese zwei Leinen, wo du sie mitführst. Mhm. Und die Stimme und das Vertrauen, was du dir aufbauen musst. Und dann musst du natürlich schon sehen, dass die da hingehen, wo du hin willst. Das muss auch funktionieren. Da muss man zum richtigen Zeitpunkt die Schleifen greifen und muss umdenken. Und das braucht Routine. Und das geht von unten schlecht steuern. Wir dürfen ja auch teilweise mit In-Ears arbeiten. Das ist das Beste, wenn du hinten draufstehst und sagst, so jetzt Schleife links, zack, den einmal rufen, das rufen, das rufen. Das funktioniert schon gut so, ja. Es gibt logischerweise dann auch immer mal Reibungspunkte, weil ich ein bisschen mehr will wie meine Tochter, dann fährt ihr schon länger vierspännig auch. War ja zweispännig sehr, sehr erfolgreich unterwegs. Und da habe ich aber dann das Beifahrersein lassen schon bei ihr. Das hat besser funktioniert, wenn da jemand anders mitgefahren ist. Meist habe ich auf den Turnieren dann ja auch Ansager gemacht oder so, dass wir in Doppelfunktionen da waren. Ist ein bisschen besser, wobei die Pferde, wenn die meine Stimme hören, dann auch anders reagieren, selbst durch einen Lautsprecher, wie ich musste, die hat dann immer gesagt, wenn ich komme, bist du jetzt mal still, sonst wäre das nichts. Und dann habe ich mich auch dran gehalten, das hat dann auch funktioniert. Der Weg ist nicht einfach. Wer glaubt, dass dieser Fahrsport einfach wäre, der ist gern mal eingeladen, kann mal mitfahren, aber es ist schon sehr, sehr, sehr komplex, das Thema. Ja?
Wie viele Ponys habt ihr eigentlich?
Wir haben gerade 8 Stück im Training. Ja, und 2, die gehen jetzt in die Rente. 2 kommen wieder nach und 5 Stück brauchst du ja, die immer so ein bisschen bereift sind. Geht ja mal einer, hat mal keine Lust, der andere ist mal da besser.
Also und ist das nicht so wie bei einer Fußballmannschaft, dass die dann immer nur so am besten die 4 zusammen oder so?
Ja, es gibt ein A-Team.
A-Team.
Ja, sagen wir A-Team, ja, da hat jeder auch seinen Platz, wo er auch am besten funktioniert. Mhm. Aber zu Hause, wir rotieren sehr viel. Mhm. Wir versuchen, die immer mal umzuspannen. Es kann ja mal sein, es hat einer was, hat sich vertreten auf der Koppel. Die gehen ja bei uns auf die Koppel im Sommer. Oder hat was, ist krank. Du darfst ja keine Medikamente geben. Das ist ja gleich Doping. Bei uns ist ja die Nulllösung. Also wird er ordentlich behandelt und bleibt dann halt mal 3 Wochen aus dem Sport raus auf 4, bis er wieder sauber geht oder in Ordnung ist. Und dann musst du natürlich jede Position ersetzen können. Klar geht das nicht zu einem 100%.
Wie oft trainiert ihr denn dann?
Im Schnitt so 3-mal die Woche. Wir trainieren einen über den anderen Tag. Also ein Tag frei, ein Tag Training.
Und wo fahrt ihr dann? Weil man sieht euch nicht mehr so oft.
Ja, wir haben jetzt ein Trainingsgelände in Niederisikheim im Feld. Da haben wir einen Platz, der auch so die Maße hat, wie der Turnierplatz ist, um Dressur zu trainieren.
Okay.
Und wenn wir Strecke fahren, viel Richtung Oberisikheim und Butterstadt raus, wo es ein bisschen hügelig ist und ich fahre nicht so gern asphaltierte Wege, lieber so ein bisschen abseits und das geht Richtung Butterstadt ganz gut.
Ja, Wahnsinn. Nie ein Pferdefan gewesen, nie wirklich geritten, außer mal so im 5. Schuljahr. Also, beim Keim in Rostock für 5 Mark.
Geritten habe ich auch noch nicht, das kann ich auch nicht.
Aber nee, auch so, ich habe Angst vor Pferden, die haben ja zu große Körper.
Das sind bei mir Ponys, die sind ja so groß.
Aber
man könnte Pferdefan werden.
Das
ne?
war super, ja, wirklich.
Ja, also
total interessant. Also ich werde mal in dieses Internetfernsehen, ich habe mir schon die Seite aufgeschrieben, werde ich doch mal reinschauen.
Wir werden die dann auch in die Shownotes
genau. Ja, ich weiß jetzt auch, was Shownotes sind.
Du weißt es. Ja, sehr, sehr schön.
Also wie gesagt, dieses Clip bei Horst TV ist jetzt zwar eine Bezahlplattform, aber da gibt es immer mal, wie jetzt beim Weltcup, war so eine 24-7. Da war der ganze Tag, konntest du kostenlos schauen. Mhm. War eine super Sache. Und dann musst du immer mal reinschauen. Ne? Oder es gibt das auf einem kleinen Bildschirm dann. Leider ist es, wie gesagt, noch ein Bezahlfernsehen. Wir sind da. Ich bin mit einem anderen noch ein Freund von mir, macht das über eine andere Plattform, aber halt leider nicht so professionell wie Clip My Horse ist da führend. Die haben eine schöne Mediathek, die haben einen Server, wie sich das dazu gehört. Es hat einen riesen Aufriss, das kostet halt Geld, da muss halt einen Zugang zahlen. Ne?
Natürlich, aber vielleicht kann man ja mal so eine Craze Period oder irgendwie eine Phase machen, wo man
genau,
mal ein bisschen Werbung machen kann dafür,
ja, genau,
für den Sport, ne? Um die Menschen dafür zu begeistern. Ne?
Ja. Das ist ganz wichtig. Und wir haben sehr viel, wir hatten jetzt auf der Europameisterschaft über 40.000 Zuschauer. Das ist für einen Fahrsport sehr, 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 sehr gut. Mhm. Und mit einer durchschnittlichen Haltedauer von 28 Minuten. Und das gab es vorher nicht. Mhm. Weil es kommentiert wurde, weil immer einer was sagt. Sonst siehst du ja da einen über das Gelände fahren, durchs Gemüse fahren. Da sagst du, na gut, okay, ja, boah, schön, guck ich mir den zweiten noch an. Aber wenn dann keiner runterfällt oder nichts passiert, dann drücke ich um.
Das lebe der Sport.
Die Haltedauer ist im Schnitt zwischen 5 und 7 Minuten bei Radsportveranstaltungen, wenn du das über eine Plattform anschaust. Mhm. Im Schnitt gibt
es. Ja, gut, das kennt man von YouTube, ja. Und genau. Vor allen Dingen halt Aufmerksamkeitsspanne und dann wird weggewischt und weggeklickt.
Also ich bin jetzt wirklich begeistert, dass du nicht nur der Mann mit der Mütze bist, der verzweifelt mit dem Kopf schüttelt, wenn irgendwelche dämlichen Kundinnen die TÜV-Plakette am vorderen Kennzeichen suchen. Habe ich gehört, dass das neulich mal vorgekommen sein soll.
Wir wollen jetzt hier keine Hörer durchbeschimpfen, sondern du redest von dir, Sandra, ja?
Sagst du jetzt. Nein, aber das ist doch wirklich interessant, weil ich kannte dich ja eigentlich nur...
Das ist ja der Punkt. Ne?
Und
das
von der Werkstatt her.
Ja. Ja.
Und... Ach doch, wir haben am Weihnachtsmarkt mal nicht geplant.
Genau, ja. Ja, viele wissen das gar nicht, was so umtriebig ist. Der eine oder andere meint natürlich, mein Tag hätte 8 Stunden mehr, aber ich muss tatsächlich auch ein paar Stunden schlafen.
Beruhigend.
Das Ganze funktioniert wirklich nur, und das haben wir ja anfangs schon gesagt, wenn du ein super Team hast, wo alles aufeinander eingespielt ist. Meine Tochter, die hat das mit den Pferden und so top im Griff. Also das passt genau ineinander. Ja, dieses Zahnrad läuft, wenn ich mal nicht da bin, wie jetzt heute Abend, dann macht sie den Stall und geht dann auf die Arbeit. Ansonsten mache ich es. Also man ergänzt sich da. Du musst die Arbeit aufteilen. Früher habe ich alles allein gemacht.
Dafür braucht man aber auch die gemeinsame Leidenschaft, sonst funktioniert es nicht. Ja.
Das ist so, ja. Selbst meine Lebensgefährtin, die eigentlich Musik macht, hat sich da auch schon begeistern können dafür. Ja. Und war dann wie das erste Mal so mit auf dem Turnier. Was sagt sie, das ist ja Wahnsinn. Die freuen sich alle, wenn du kommst. Sag ich, ja, gell? Sagt sie, ja, weil immer mal hier und da was kaputt ist, da muss mal einer eine Schraube ausgebohrt haben und dann braucht man ein paar Radlager und so. Das mache ich dann auch noch so nebenher. Ne? Dann wird man schnell mal eine Kutsche repariert oder mal einem geholfen. Oder das gehört dazu. Das ist einfach. Du bist dann zwar sonntags abends, wenn du daheim bist, schlafst kaputt, aber das ist egal. Dann gehst montags morgens auf die Arbeit und.
Toll.
Ja. Hast ein schönes Wochenende gehabt.
Und ein gutes Gefühl.
Ja, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und das ist immer wichtig.
Ja. Lieber Rainer, also Hut ab.
Das ich bin jetzt müde, wenn ich höre, was der alles macht.
Ja, da werden wir, das klang für uns beide zu müde werden. Ja. Ja. Also,
nee, nicht zum Langweilen, sondern...
Nein, um Gottes Willen. Also es hört sich nach einem erfüllten, abwechslungsreichen, spannenden Leben an, das du bis hierher geführt hast und hoffentlich noch viele, viele Jahre weiterführen wirst, gesund. Ja, was man hört ist, dass dir Familie wichtig ist, dass dir Helfen wichtig ist, andere Menschen unterstützen. Ja, dass du nicht nur Glaubenssätze hast, sondern die auch lebst.
Ja.
Und das war eine super Reise durch dein Leben und was du an so vorbeigekommen bist. Und ich glaube, wir werden es nicht schaffen, bis zur Preisverleihung in Langenselbold den Podcast rauszubringen, glaube ich. Das werden wir nicht so ganz schaffen. Aber die Menschen, die dich zukünftig sehen und die diesen Podcast gehört haben, und die werden die Tankstelle Ox ab sofort mit anderen Augen sehen, weil sie den Macher dahinter jetzt hoffentlich ein Stückchen besser kennengelernt haben. Vielen, vielen Dank für deinen Besuch, Rainer. Das war uns ein ganz besonderes Fest, oder?
Ja, es war eine ganz tolle Stunde.
Ja, vielen Dank.
Sehr Horizont erweitern vor allem auch. Viel gelernt. Ich habe mir so manche Notizen hier gemacht. Hat Spaß gemacht, Rainer. Ja, vielen Dank, dass du gekommen bist.
Vielen, vielen Dank, dass ich die Chance hatte, auch das mal hier so ein bisschen preiszugeben. Das ist ja doch das eine oder andere, was sehr im Verborgenen ist, was viele gar nicht wissen. Wir könnten jetzt noch eine Stunde darüber ausholen. Ja? Wie jetzt am Samstag mache ich nämlich Gesellenprüfung noch ab, so zwischendurch mal, weil ich im Innungsvorstand auch noch bin. Meine verstorbene Frau hat immer gesagt, du bist für andere mehr da wie für die eigenen. Das ist manchmal so tatsächlich, ja, aber es macht einem einfach Spaß, und wenn du anderen helfen kannst. Und ja, vielen, vielen Dank, dass ich das alles mal hier so ein bisschen preisgeben konnte, damit die Öffentlichkeit, ich möchte mich da nicht rühmen damit, bin da so eher bescheiden unterwegs, aber damit mal der ein oder andere weiß, was so hinter dem Typen steht, der mit der Kappe ohne Schild durch Bruchköbel läuft, ja.
Auf der Roller morgens, ja.
Nein, war wirklich toll mit dir, und man sieht sich ja.
Ja, genau, ja. bin ja nicht aus dem Weg. Ja.
Genau. Das war so eine schöne Abmoderation. Ich mach's nicht mehr kaputt.
Außerdem habe ich den Mund schon wieder voll.
Du hast schon wieder den Mund voll. Also ihr Lieben da draußen, macht's gut.
Tschüss.
Tschüss. Ciao, ciao. Ciao.